auf Radio 1.
Auf den Tag genau vor 4 Jahren, am 8. November 2012, wurde Anklage gegen den NSU erhoben. Ein halbes Jahr später begann der Prozess gegen Beate Zschäpe und weitere mutmaßliche Mitglieder des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, auf dessen Konto 10 Morde, 2 Bombenanschläge und 15 Überfälle gehen. Am vergangenen Donnerstag hatte am Heimathafen Neukölln ein Stück Premiere, das die Hinterbliebenen der Opfer in den Mittelpunkt rückt. Die NSU-Monologe heißt diese Produktion der Bühne für Menschenrechte, und Autor und Regisseur Michael Ruf ist jetzt hier. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wenn ich sage jetzt vergangenen Donnerstag, ist das nur die halbe Wahrheit. Es gab 2 Premieren, eine in deutscher und eine in türkischer Sprache. Vielleicht können Sie mal erstmal erklären, warum diese Trennung?
Also es war den Hinterbliebenen wichtig, dass es neben der deutschen Sprachfassung auch eine türkische Sprachfassung geben wird. Also die Diffamierung der Hinterbliebenen fand statt sowohl in der deutschen Bevölkerung als auch in der sogenannten türkischen Community. Das heißt, die deutsche Polizei hat erfolgreich Gerüchte gestreut, erfolgreich eben eine Kriminalisierung der Opfer erreicht. Und es ist eben ein ganz ausdrücklicher Wunsch, dass eine Rehabilitierung der Familien eben stattfindet. Und wenn man hier 2 Sprachfassungen hat, dann ist es eben noch mehr möglich. Die Hinterbliebenen wünschen sich auch, dass es in der Türkei eben auch Aufführungen dieser NSU-Monologe geben wird. Und dafür sind eben diese beiden Fassungen sehr, sehr hilfreich.
Also es gab 2 Premieren. Wie war die Atmosphäre? Wie haben Sie das erlebt?
Also es war schon teilweise eine bedrückende, eine traurige Atmosphäre. Wenn man dokumentarisch arbeitet, so wie wir das machen, dann ist natürlich am wichtigsten zu sehen, wie die Interviewgeber, also die Protagonisten der Geschichte, eben selbst reagieren. Die NSU-Monologe erzählen die Geschichte von Elif Kubaschik, Adile Şimşek und İsmail Yozgat, und die beiden Frauen und die 4 Töchter von İsmail Yozgat waren eben selbst anwesend gewesen bei der Premiere. Und das war eben für uns am wichtigsten zu sehen, wie hier die Reaktionen sind. Und sie waren sehr, sehr traurig gewesen, diese 3 Familien, aber sie waren eben auch sehr, sehr angetan, wie angemessen eben ihr Leben porträtiert worden ist. Im Falle von Elif Kubaschik war es so, dass sie sich beide Premieren angeschaut hat, die deutsche und die türkische Aufführung. Nach dem ersten Abend war sie sehr, sehr traurig gewesen. Wir dachten dann auch, dass sie am nächsten Tag gleich wieder abreisen wird nach Dortmund. Sie war auch gesundheitlich wirklich angeschlagen gewesen. 2 Tage später ist sie dann aber erneut gekommen in den Heimathafen Neukölln, hat sich dann, also sie meinte erst, sie wollte sich die ersten 10 Minuten der türkischen Aufführung anschauen, ist aber dann die gesamten 90 Minuten geblieben. Also sie hat dann innerhalb dieser 2 Tage wieder ihre ganze Kraft zusammengenommen, und das war für uns als Bühne für Menschenrechte mit das Schönste eben zu erleben, wie sich Elif Kubaschik erholen konnte innerhalb dieser 2 Tage. Und vielleicht noch ein letztes Wort: neben der bedrückten Stimmung war auch, ich denke, eine sehr, sehr kämpferische Stimmung im Raum, weil wir eben von aktiven Protagonisten erzählen. Wir erzählen von Menschen, die eben aktiv mit diesem Verlust ihres geliebten Menschen umgegangen sind und die bis heute um Aufklärung kämpfen.
Ja, müssen wir vielleicht mal zur Form etwas sagen. Also NSU-Monologe heißt dieser Abend. Sie haben gerade dieses Wort dokumentarisch wortgetreu benutzt. Ja, was heißt das konkret? Also haben Sie die Aussagen der Angehörigen vor Gericht, also es gibt ja Protokolle von den Aussagen, die quasi als Grundlage genommen?
Also im Falle von Elif Kubaschik und Adile Şimşek haben wir jeweils ein ganztägiges, sehr intensives Interview geführt. Im Falle von İsmail Yozgat hat uns die Familie schon vorhandene Texte wie eben Gerichtsprotokolle oder öffentliche Reden anvertraut. Besonders spannend war es dann für uns eben zu sehen, wie eben Frau Kubaschik und Frau Şimşek sich in den Interviews öffnen würden. Und es war für uns sehr, sehr schön zu sehen. Wir waren sehr, sehr dankbar, dass eben beide Witwen sehr ausführlich berichtet haben. Also dass sie nicht nur von der Zeit nach den Morden, sondern auch vor der normalen Zeit, vor den Ermordungen ihres geliebten Ehemannes erzählt haben. Und somit ist es möglich, eben nicht nur von namenlosen Opfern zu erzählen, sondern von Menschen. Also die NSU-Monologe erzählen eben von Brüdern, von Söhnen, von Ehemännern. Um ein Beispiel zu nennen, bevor eben Elif Kubaschik erzählt, wie sie am 4.4.2006 ihren Ehemann Mehmet verloren hat, erfahren wir erst, wie sie mit 17 Jahren im Dorf ihren Mehmet kennengelernt hat, wie sie eben auf den Feldern sich heimlich getroffen haben, wie sie erst wochenlang Blicke ausgetauscht haben und noch kein Wort miteinander gewechselt haben. wie dann eben Freunde durch Flüsterpost diese heimlichen Treffen arrangiert haben. Also wir erfahren erst, wie sie in ihrer Jugendzeit um Mehmet gekämpft hat, und somit wirkt dann der Verlust von Mehmet, wenn wir ihn erfahren im Theaterstück, nochmal ganz anders, nochmal wesentlich intensiver.
Also da blättert sich tatsächlich auch ein ganzes Leben auf und eben nicht nur das Schicksal von Opfern, sondern von Menschen, die ein Leben hatten davor, und das wird dort auch gespiegelt. Die NSU-Monologe, so heißt ein Abend, eine Inszenierung, eine Produktion der Bühne für Menschenrechte, die zurzeit im Heimathafen Neukölln läuft. Im Studio nach wie vor Michael Ruf, Autor und Regisseur dieses Abends, dieses Projekts. Wir haben schon so ein bisschen über den Hintergrund gesprochen und über die Art, wie es inszeniert ist. Es sind Schicksale, die erzählt werden von Angehörigen der Opfer. Vielleicht hören wir mal kurz rein in eine solche Geschichte.
Es war ein sehr sonniger Tag. Warm. Ich war in Würzburg, habe Blumen verkauft. N weist an dem Tag morgens nach Nürnberg. Dann sind wir nach Hause. Die Polizei ist rein. Mit Waffen. 8 bis 9 Polizisten. Wohin bist du abgehauen? Du hast deinen Mann umgebracht. Ich hab gefragt, was ist passiert? Erschossen? Sie haben mich vernommen. Warum hast du deinen Mann umgebracht? Wolltest du das Geld haben? Ich bin in Ohnmacht gefallen.
Das war Adile Şimşek, also die Stimme für Adile Şimşek. Das ist die Witwe von Enver Şimşek. Er war das erste Opfer, also erste Opfer des NSU. Am 11. September, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 2000 wurde er in Nürnberg ermordet vom NSU. Das ist schon unglaublich. Also weil vielen Leuten ist das ja, glaube ich, vielleicht noch gar nicht so bewusst, wie tatsächlich mit diesen Opfern umgegangen wurde, also mit den Angehörigen auch. Also wie Sie vorhin sagten, so kriminalisiert wurde. Wie haben die Schauspieler auch damit gearbeitet? Also war denen das auch so von vornherein so bewusst? Wie haben sie sich diese Rollen auch erarbeitet?
Also was nach den Morden passiert ist, ist etwas bekannt, aber nicht wirklich bekannt. Ja. Vor allem, wie diese Kriminalisierung nicht nur im Falle von ein oder zwei Opferfamilien stattfand, sondern im Grunde bei allen Familien passiert ist. Und ich glaube, genau das möchten wir erzählen. Wir möchten nicht nur von dieser menschenverachtenden Mordserie erzählen, sondern wir möchten eben auch vom Rassismus in der Mitte der Gesellschaft erzählen. Und dieser drückt sich vor allem aus in den Ermittlungsmethoden der Polizei. Hier wurde einseitig in Richtung der Familien selbst ermittelt. Die Täter wurden in den Familien vermutet. Die Opfer wurden kriminalisiert. Und das ist, glaube ich, was wir hier erzählen müssen. Und es wurde eben auch nicht gegen rechts ermittelt. Mhm. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir hier einen Beitrag zur Aufklärungsarbeit leisten. Auch deshalb gibt es nach jeder Aufführung nochmal ein Publikumsgespräch, wo nochmal zusätzliche Experten oder Aktivisten zu Wort kommen.
Mhm. Was ich interessant finde, also wenn ich das richtig verstanden habe, ohne dass ich den Abend gesehen habe, ist, dass sie die Leute auch aus der Opferrolle rausholen. Also sie haben ja auch einen Stolz, sie erzählen ihr Leben, also dass sie wirklich dass wir Menschen kennenlernen mit einer Biografie und nicht nur aus einer Opferrolle erzählen. Das finde ich toll. Nun ist es aber schon, ist ja nicht die erste Inszenierung, die so zum Thema gemacht wurde. Es gab schon mehrere Dramatisierungen dieses Themas, sowohl auf der Bühne, es gab Verfilmungen und so weiter. Wo haben Sie genau Ihre Herausforderungen gesehen mit Ihrem Abend?
Also in der Regel werden ja die Geschichten der Täter erzählt. Das wollten wir eben in keinster Weise tun. Wir wollten eben die Opferperspektive erzählen. Und da war es eben von Anfang an klar, dass wir angewiesen sind auf direkte Gespräche mit den Hinterbliebenen. Und das ist ein schwieriges Unterfangen. Also journalistische, auch künstlerische Akteure haben das immer wieder versucht in den letzten Jahren. Und die Anwälte, also die Kontakte zu den Hinterbliebenen haben, geben dann solche Interviewgesuche in der Regel nicht weiter. Mhm. Wir haben dann Nebenklageanwälte eingeladen, sich unsere Arbeit, also die Asylmonologe, die Asyldialoge, unsere beiden ersten Produktionen anzuschauen. Und irgendwann haben sich dann zwei Anwälte tatsächlich diese Arbeit angeschaut. Und ich glaube, das war dann ein ganz, ganz wichtiger Moment gewesen. Mhm. In der Folge hat dann ein Anwalt, Elif Kubaschik, empfohlen, sich live einmal die Asylmonologe in Dortmund anzuschauen, also an ihrem Wohnort. Und das hat sie getan. Und ich glaube, das hat dann auch den Unterschied gemacht, dass es dann tatsächlich zu diesen Interviews gekommen ist.
Also gilt dann in so einem Fall tatsächlich, also das ist so ein platter Ausdruck, aber Kunst ist Waffe. Also dass so eine Inszenierung, so ein Projekt, so eine Arbeit weiter greift, als nur also für ein interessiertes Publikum da zu sein, dass es auch Einfluss nehmen kann?
Also die Hinterbliebenen haben ja nach wie vor das große Bedürfnis an Aufklärung. Also dass das nicht nur jetzt eine kleine Zahl von Tätern in München vor Gericht steht, sondern dass dieses gesamte Netzwerk an Helfer und Helfershelfern eben auch aufgedeckt wird. Fragen wie, warum wurde gerade mein Ehemann ermordet, sind bislang immer noch nicht aufgeklärt. Und wir möchten mit diesem Theaterstück möglichst einen Beitrag zur Aufklärung leisten. Wir erfahren in dem Theaterstück eben auch, wie Merkel 2012 versprochen hat, dass es eine umfassende Aufklärung geben wird. Wir erfahren eben dieses Aufklärungsversprechen durch die Augen der Hinterbliebenen. Wir erfahren zum Beispiel, wie Adile Szymczak eben dieses Versprechen von Merkel hört, wie sie Hoffnung schöpft, wie sie eben Vertrauen gewinnt, dass dieses Versprechen eingelöst wird. Und wir erfahren im Theaterstück eben aber auch, wie dieses Aufklärungsversprechen nicht eingelöst worden ist. Mhm. Und deswegen tun wir, indem wir nicht nur an einigen wenigen Orten, sondern mit unserem bundesweiten Netzwerk an Schauspielern wirklich großflächig dieses Theaterstück verbreiten, hoffentlich einen Beitrag, damit hier ein gewisser Druck entsteht, dass vielleicht doch ein Mehr an Aufklärung stattfinden kann.
Nun haben Sie zwei Premieren hinter sich. Es liegen mehrere Aufführungen vor Ihnen, sowohl in türkischer als auch in deutscher Sprache. Interessant wäre noch zu erfahren, also diese Inszenierung geht in den Alltag. Werden Sie auch türkische Menschen bekommen, die in die Inszenierung gehen? Also Sie haben jetzt natürlich die unmittelbar Betroffenen. Also wird es tatsächlich auch, wenn Sie die Menschen erreichen, die es letztlich auch betrifft?
Also wir hatten ja jetzt vor wenigen Tagen die erste Aufführung in türkischer Sprache. Da waren wir natürlich sehr gespannt, wie viele Leute überhaupt kommen. Und es waren gute 150 Personen da. Das war ein sehr, sehr guter Start gewesen. Wir sind hier auch im engen Kontakt eben mit türkischen Vereinen, mit türkischen Netzwerken und werden auch versuchen, die weiteren Aufführungen in türkischer Sprache eben hier mit viel Publikum eben zu gestalten. Und wir haben jetzt auch schon Einladungen in anderen Städten, eben auch, wo es den Wunsch gibt, dass es hier auch in türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln diese Aufführung dann geben wird.
Gut, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal in Berlin weiter. Das war Michael Ruf, Autor und Regisseur der NSU-Monologe. Diese Produktion der Bühne für Menschenrechte läuft im Heimathafen Neukölln. Die nächsten Vorstellungen finden zwischen dem 15. und 19. November in deutscher Sprache statt und am 8.12., also mit türkischen Übertiteln und am 8.12. dann zum Beispiel in türkischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Vielen Dank für dieses Projekt und viel Erfolg für weitere Aufführungen. Danke. Dankeschön. Tschüss.